willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Thomas Aeschi, Fraktionspräsident der SVP. Danke für den Besuch. Ich habe etwas aus St. Gallen, einen Riesling Silvaner aus der Galerie des Alpes genommen. Wie läuft es in Bern für dich?
Zum Wohl, Dominik. Ich glaube, wir dürfen zurückschauen auf ein ganz erfolgreiches Wahlwochenende im Kanton Aargau. Natürlich riesig gefreut, dass die SVPD so stark abgeschlossen hat. Auch, dass Martina Bircher mit so einem super Resultat gewählt worden ist. Man muss auch Andi Glarner Danke sagen. Er ist immerhin Kantonalparteipräsident und er ist hier immer wieder von allen Seiten mal angegriffen. Das ist sein Erfolg als Kantonalparteipräsident, den er hier abliefern kann, zusammen mit dem Wahlkampfleiter Thomas Burgherr. Also riesig Freude gehabt. Auch in Basel, wo ein schwieriges Terrain ist für uns, haben wir doch sehr gut abgeschlossen.
Was ist denn anders? Ich meine, seit den Wahlen vor einem Jahr sind die Bürgerlichen gut unterwegs. Es hat keine Gegenbewegung gegeben zu diesen Wahlen. Was hast du das Gefühl, auch wenn du irgendwie draußen bist oder so? Was ist anders jetzt? Warum gewinnen wir?
Ich glaube, die Bevölkerung merkt erst jetzt eigentlich, wie schlimm die Entwicklungen sind bei der Zuwanderung und betreffend Asylchaos. Oder wir haben wirklich eine Massenzuwanderung. Die SVP warnt jetzt schon seit 12 Jahren von dieser Massenzuwanderung. Wir haben die Abstimmung im Februar 2014 haben wir gewonnen. Das Volk hat gesagt, wir wollen die Zuwanderung in die Schweiz mit Höchstzahl und Kontingent begrenzen. Das steht auch in unserer Bundesverfassung. Bis heute hat das Parlament den Verfassungsartikel nicht umgesetzt. Es kommen trotzdem Jahr für Jahr 80 bis letztes Jahr sogar 140'000 nach dem Bundesamt für Statistik Personen netto in die Schweiz hinein. Das sind unglaubliche Zahlen und man spürt es einfach langsam. Und das Gleiche beim Asylwesen. Ich bin jetzt gerade 2 Tage an der Zugemesse gesehen. Ich hatte eine 12-Stunden-Schicht am Samstag und gestern auch.
Von 10. Aber das ist ja gut, dann spürt man es.
Man spürt es, man hat ein ganz unterschiedliches Publikum. Am Nachmittag Familien, am Abend in die jüngeren Leute. Ich habe dort ganz viele Gespräche geführt. Wir haben vor allem auch Unterschriften gesammelt für unsere Volksinitiative Asylmissbrauch stoppen, Grenzschutzinitiative. Einfach ein Beispiel, 2 junge Frauen, 17 und 19, sind an den Stand gekommen und haben erzählt, sie arbeiten an einem Spital in Zürich, haben häufig Obi-Geschicht, kommen dann zwischen 11 und 12 mit einer der letzten S-Bahnen nach Zug und sind in der 2. Klasse und schon x-mal sind da junge afghanische Männer um sie herum gesessen, haben blöde Sprüche gemacht, haben sie zum Teil sogar irgendwo auf den Beinen berührt. Also wirklich schlimme Entwicklungen, dass sich junge Frauen nicht einfach ungestört in ein Zugsabteil setzen können, sondern hier belästigt werden. Und ich glaube, die Bevölkerung merkt langsam, es ist genug. Auch der Beat Jans, der sagt, 25'000 ist gerade noch eine gute Zahl von jährlichen Asylgesuchen. Also völlig weiter weg von der Realität und das gibt den Zuspruch für die SVP.
Gut, das wäre jetzt meine Frage. Ich meine, die Asylzahlen sind rückläufig. Wir hatten im September 40% weniger als im September vom letzten Jahr. Von dem her ist die Entwicklung ja eigentlich für den Beat Jans.
Im Gegenteil. Also wenn man sieht, wie viele hunderttausende Leute weiterhin illegal in den EU-Raum hineinkommen, auch in der Schweiz haben wir jedes Jahr 10'000 illegale Aufgriffe. Deutschland hat gerade gestern vermeldet, dass eigentlich die Grenze zur Schweiz die erfolgreichste ist. Dort haben sie am meisten illegale Grenzübertritte, die sie können festmachen können, weil Deutschland tut seine Grenzen kontrollieren.
Genau. Seit etwa einem Jahr.
Und das zeigt einfach, dass bei uns vieles nicht mehr ausgewiesen wird. Man tut einfach nicht mehr kontrollieren, man schaut weg und meint, so gehen die Zahlen runter. Aber die Realität ist eben das Gegenteil, dass eben noch mehr Leute illegal in die Schweiz hineinkommen. Man weiss es einfach nicht mehr, es ist ihnen keine Statistik mehr. Im Übrigen ist ja die Ausschaffungsstatistik, dass kriminelle Ausländer die Schweiz müssen verlassen, noch immer nicht publiziert worden.
Genau, du fragst in jeder Session nachher.
Ich bin irgendwo bei der Anfrage 27 oder 28 unterdessen. Ja. Jede Session, ich führe das fort von Toni Brunner, die sogenannte Strichliste. Und bis heute werden wir immer wieder, alle paar Jahre, werden wir wieder vertröstet auf ein späteres Datum.
Da geht es um die Umsetzung, muss man sagen, von der Durchsetzungsinitiative oder von der Ausschaffungsinitiative.
Von der Ausschaffungsinitiative,
genau. Und damit es die Leute verstehen, ihr sagt einfach, ihr wollt Statistik sehen, um sie können vergleichen mit dem, was die Gegner von der Initiative angekündigt haben.
Ja, richtig. Also der damalige FDP-Präsident Philipp Müller aus dem Aargau hat ja gesagt, das sei eine pfefferscharfe Umsetzung von der Ausschaffungsinitiative von der SVP. Da würden mindestens 4'000 Personen jedes Jahr die Schweiz verlassen. Und wir wollen jetzt wissen, wie viele tatsächlich jedes Jahr die Schweiz verlassen. Sind das jetzt die 4'000 oder mehr Personen oder eben weniger? Und bis heute wissen wir das nicht.
Jetzt, ich meine, das Beispiel von dir mit diesen 2 jungen Frauen, oder? Die wären ja vielleicht vor 5 Jahren sind 17- bis 19-Jährige gegen den Klimawandel demonstrieren und haben irgendwelche grüne Ideen gut gefunden. Oder? Ist das ein typischer Shift, eine Veränderung?
Also es ist ein sehr starker Shift. Jetzt einfach mein persönliches Gefühl an der Zugemesse, was natürlich subjektiv ist. Und eine Einzelaufnahme ist einmal pro Jahr im November oder Ende Oktober, wo die stattfindet. Vor ein paar Jahren sind noch viele Leute kommentarlos am SVP-Stand vorbeigelaufen. Jetzt vor allem junge Männer kommen fast alle rein, wollen unterschreiben. Also ich bin mit solchen Stapeln Unterschriften, ausgefüllten Unterschriftenbögen für die Initiative am Abend heimgegangen. Und auch zunehmend junge Frauen, die sagen, so kann es weitergehen. Mhm. Die Initiative tun jetzt gerade sofort unterschreiben. Mhm.
Jetzt müsst ihr aber auch Lösungen bringen. Also einerseits im Kanton Aargau, oder, und so, wo wir noch gewonnen haben, aber auf nationaler Ebene. Ihr müsst irgendwelche auch mehrheitsfähige Vorstöße bringen. Für zum Beispiel Asyl und Zuwanderung. Oder?
Ja gut, ich meine, die beiden Volksinitiativen der SVP sind ja gerade Lösungen. Einerseits haben wir zur Begrenzung von der Zuwanderung haben wir die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative, keine 10 Millionen in der Schweiz. Wo man klar sagt, der Bundesrat muss bei 9,5 Millionen, die wir vielleicht schon in 4-5 Jahren werden erreichen.
Wir haben jetzt 9.
Wir sind schon bei 9 bei der ständigen Wohnbevölkerung. Muss eine Massnahme ergreifen, namentlich im Bereich des Asyl und im Bereich des Familiennachzugs. Mhm. Der Bundesrat möchte gerade das Gegenteil. Er möchte den Familiennachzug vereinfachen. Wir sagen im Gegenteil, er muss ihn verschärfen, er muss ihn erschweren. Mhm. Dass es nicht mehr so einfach ist mit Großeltern, Kind und Onkel und Tante und was auch immer noch in die Schweiz hineinzukommen. Und das andere Thema ist eben im Asylwesen, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, die Zuwanderung zu begrenzen. Mhm. Also die Initiative ist klar eine lösungsorientierte Initiative. Sie hat auch einen relativ langen Umsetzungspfad, oder? In den nächsten 10 Jahren kann der Bundesrat die Massnahmen ergreifen und es passiert noch nichts. Es kommt also nicht irgendwie sofort zu einer Kündigung vom Personenfreizügigkeitsabkommen. Und die andere Initiative ist die, die ich gerade angesprochen habe, die sogenannte Grenzschutzinitiative, um endlich den Asylmissbrauch zu stoppen. Auch dort haben wir klare Massnahmen drin. Dass man zum Beispiel den Status, dass abgewiesene Asylbewerber trotzdem dürfen in der Schweiz bleiben unter dem Titel vorläufig aufgenommene. Und das wird dann alle Jahre wieder um 12 Monate verlängert, dass der Status aufgehoben wird. Das ist ein Unding, der Status, der ist leider in den 90er Jahren, Ende 90er Jahre mal eingeführt worden und der entwickelt sich nur in eine Richtung. Immer mehr Personen bleiben unter dem Status im Land und werden am Schluss sogar zu Schweizer Bürger, obwohl das ursprüngliche Asylgesuch einmal abgelehnt worden ist.
Dort sagt natürlich links-grün, ja, das ist, weil die kann man nicht zurückschaffen, weil Krieg ist in den Heimatländern. Und das ist ein Beispiel, ihr kommt jetzt sofort mit der Menschenrechtskonvention und dem Menschenrechtsgericht in Straßburg oder beim Fall von der Nachhaltigkeitsinitiative mit der EU, wo das unbedingt wird, ihr kommt da sofort mit internationalen Gremien und Richtern und so weiter in Konflikt.
Ja, das können wir, aber wir haben auch dort Lösungen vorgesehen jetzt im Rahmen dieser Initiative. Es braucht zudem auch noch Grenzkontrolle, also wir wollen, dass in Zukunft systematisch kontrolliert wird, wer überhaupt in die Schweiz hineinkommt. Und wenn der Bundesrat dann sollte bei der Anwendung von dem neuen Verfassungsartikel zum Schluss kommen, dass er zum Beispiel mit Schengen Dublin in Konflikt kommt, dann muss der Bundesrat das Abkommen kündigen. Ich glaube, wir sind unterdessen an einem Punkt, wo wir feststellen, dass die Abkommen mit der EU zunehmend zum Nachteil für die Schweiz sich entwickeln. Wir leiden immer mehr unter den negativen Folgen. Und darum muss der Bundesrat zu diesem Schritt bereit sein.
Eure politischen Gegner oder so, also die ihr eigentlich noch müsstet mit ihnen zusammenarbeiten, die sind wahrscheinlich eben, denen fehlt der Mut, oder? Also
das sprich,
FDP und Mitte, oder? Also meine, das ist einfach ein heiliger Gral, die Abkommen.
Das ist zu befürchten. Wir haben natürlich schon x Vorstöße in die Richtung im Parlament eingereicht. Viele sind abgelehnt worden. Der Thierry Burkhardt hat jetzt vor ein paar Monaten plötzlich da einen Meinungsumschwung in der FDP herbeigerufen, ob denn der Meinungsumschwung wirklich nachhaltig ist, ob sich das auch im Verhalten von der Fraktion hier im Bundeshaus widerschlägt. Da habe ich meine Bedenken. Und weil es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, haben wir auch Volksinitiative lanciert, um wirklich direkt die Bevölkerung zu befragen. Wir haben da ein Stück weit das Vertrauen, die anderen Parteien, auch die Bürgerlichen, verloren. Bis jetzt ist niemand bereit gewesen, bei der Zuwanderung, beim Asylmissbrauch endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Man hat immer vielleicht öffentlich gesagt, doch, da helfen wir schon. Aber wenn es der Herd auf Herd kommt, hat man nicht mitzogen.
Aber jetzt hat man zum Beispiel die Motion in Sachen vorläufig aufgenommen, Familiennachzug von vorläufig aufgenommen. Da hat es jetzt eine Mehrheit gegeben. Das ist schon ein bisschen, in der Herbstsession hat es einmal funktioniert.
Ja, richtig. Das Geschäft muss in den zweiten Rat kommen. Ich möchte einfach ein bisschen warnen oder, für die Zuschauer, was ist eine Motion? Eine Motion ist ein Auftrag am Bundesrat. Wenn beide Räte zustimmen, dann hat der Bundesrat in dem Sinn vom Parlament den Auftrag erteilt bekommen. ob er dann tatsächlich umgesetzt wird. Und das namentlich im Departement vom Bundesrat Jans ist ganz eine andere Frage. Also, es ist auch schon vorgekommen, dass Motionen überwiesen worden sind. Nach 2 Jahren, das ist die Frist vom Bundesrat, also zuerst kann er mal 2 Jahre nichts machen. Nach 2 Jahren ist ein sogenannter Abschreibungsantrag gekommen. Also der Bundesrat ist nach eingehender Prüfung zum Schluss gekommen, dass man das nicht umsetzen können. Vielleicht, weil es eben internationalen Verpflichtungen widersprechen. Und dann tut er im Parlament die Abschreibung beantragen und dann ist gar nichts passiert. Und vielleicht spekulieren, ich möchte niemandem schlechte Absichten unterstellen, aber vielleicht spekulieren ja gewisse Personen aus der Mitte oder aus der FDP genau auf das Szenario, dass dann das später schon wieder vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen wird oder einfach nicht umgesetzt wird.
Und gleich mit diesen 2 Parteien, Mitte und FDP, wo du sagst, dir fehlt ein Vertrauen, ihr müsst mit denen zusammenarbeiten, um bürgerliche Mehrheiten zu kreieren, oder?
Also ich weiss, das ist das grosse Anliegen, dass die bürgerliche Zusammenarbeit besser funktionieren soll. Und ich bin vollkommen mit dir einverstanden. Wir machen das auch. Also Zusammenarbeit, ich sage jetzt namentlich mit der FDP, bei ganz vielen Geschäften, Wirtschaftsbereich, jetzt auch in der Finanzpolitik, funktioniert sehr gut. In der Migrations- und Asylpolitik, glaube ich, muss sie sich noch beweisen. Dort haben wir jetzt mal den Meinungsverschwung von Thierry Burkhardt gehört. Aber im Parlament muss der Tat Beweis noch erbracht werden. Bei der Mitte arbeiten wir auch gut zusammen, wieder in anderen Themen, namentlich in der Landwirtschaft, aber auch bei familienpolitischen Themen, wie zum Beispiel, dass wir die Heiratsstrafe mit dem sogenannten Splitting-Modell abschaffen. In der Migrations- und Asylpolitik, dort hat es einfach sehr eine grosse Breite. Gewisse Vertreter von der Mitte sind sehr nahe bei uns und andere sind doch sehr nahe bei der SP. Also, da haben wir sicher nie die geschlossene Zustimmung von der Fraktion.
Und gleich, also der Cedric Wermuth, SP-Co-Präsident, der tut schon sagen, es gibt da Hooligans von der FDP, Mitte und SVP, die in der Asylpolitik auf die Asylbewerber losgingen. Also offenbar der politische Gegner sieht mehr Zusammenarbeit als je, oder?
Ja, er versucht natürlich auch, also das ist ja eigentlich nichts Neues von Cedric Wermuth, er versucht immer wieder, den bürgerlichen Block als Einheit darzustellen und wie der bedrohlich ist und wie man darum müsse die SP stärken, dass die bürgerliche Übermacht nicht noch grösser wird. Aber eben, am Schluss, wenn ich sehe, wie viel mal die SVP ganz allein ist mit ihren Anliegen, beim Rahmenabkommen, bei der Migration, bei der Asylpolitik, dann mache ich mir da keine Sorgen. Also, es wird noch einiges brauchen, bis wir da wirklich als Block werden können auftreten in diesen 3 ganz wichtigen Themen.
Die bürgerliche Zusammenarbeit im Bundesrat, das nimmt mich noch ein bisschen Wunder. Wie erlebst du den Bundesrat generell? Auch da links-grün sagt, ja, der Bundesrat tut da durchregieren. Ich merke auch, dass die SP ganz viele Referenden macht, zum Beispiel gegen die 2 Mietvorlagen jetzt Ende November, die ja nicht wahnsinnig, also keine Revolution sind. Aber sie tut irgendwie alles bekämpfen oder so, ja.
Ja, unterschiedlich. Also ich glaube, Frau Amherd, da sind wir uns einig, sie ist sehr stark am linken Rand von der Mitte. Sie tut eigentlich fast immer mit beiden SP-Vertretern zusammen abstimmen. Sie will Neutralität aufheben. Sie will, dass wir den schleichenden NATO beitreten. Sie ist sicher für das Rahmenabkommen, wenn es in den Bundesrat kommt, Ende Jahr. Und bei der Migration wird sie gar nicht unternehmen. Also das ist wirklich etwas, wo ich sehr enttäuscht bin. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, gerade ihren Rücktritt zu fordern, wie das der Markus Somm wiederholt schon gemacht hat, um eben nicht nur dazu beizutragen, dass sie noch länger bleibt, wie wir festgestellt haben. Und bei den beiden FDP-Vertretern ist es unterschiedlich, oder? Ja. Im Steuerbereich, im Finanzbereich. Ich glaube, bei vielen Themen schafft Albert Rösti und Guy Parmelin sehr gut mit der Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Miniatio Cassis zusammen. Aber dann gerade jetzt bei diesen 3 Schlüsselbereichen, Rahmenabkommen, das ist das Dossier vom Ignacio Cassis. Dort bin ich überzeugt, wird es eine klare Mehrheit geben für das Abkommen, wenn es in den Bundesrat kommt. Das Gleiche bei Migration und Asylfragen. Auch dort haben wir bis jetzt nicht wirklich gespürt aus dem Bundesrat heraus, dass da eine klare Praxisänderung käme. Und gerade die Verlängerung vom Status S ist für uns sehr enttäuschend gewesen, obwohl die Missbrüche offensichtlich sind. Wir kommen x Zuschriften über, wie die Ukrainer das System missbrauchen. Sie gehen dann nicht arbeiten. Wir haben sehr eine tiefe Erwerbsquote bei den Ukrainern und trotzdem.
Wo aber ein bisschen steigt, immerhin.
Wo minim gestiegen ist, aber sie liegt immer noch, ich glaube, irgendwo bei 25% plus ein Viertel. Also 3/4 lohnt es sich einfach in der Schweiz gut gehen auf Kosten des Steuerzahlers. Und das geht einfach nicht. Und trotzdem hat der Bundesrat eigentlich ohne wirkliche Verschärfungen den Status um ein weiteres Jahr verlängert, in einem Jahr. Oder wenn es nur einmal um ein Jahr verlängert, könnten die Personen schon den Aufenthaltsstatus in der Schweiz beantragen. Das ist der Ausweis B. Und dann ist jetzt schon klar, die werden nie mehr zurückgehen. Obwohl im Westen ja eigentlich von der Ukraine die Welt so weit in Ordnung ist, aber trotzdem haben sie es natürlich hier in der Schweiz viel besser. Die Kinder sind eingeschult, sie haben vielleicht hier einen neuen Partner gefunden und. Da gibt es x Gründe, die dann gegen eine Ausschaffung von diesen Personen werden sprechen, wenn dann jeder Status überhaupt solche Aufgaben
wäre. Aber dann müssen sie ja irgendwann arbeiten, wenn sie einen Ausweis B haben. Also sie können nicht ewig von der Sozialhilfe abhängig sein.
Ja, ja. Also ich bin jetzt gespannt, was der Bundesrat macht mit der weiteren Anwendung von dem Status. Bis jetzt sieht man einfach, dass er blind der EU folgt und die EU verlängert und ein paar Monate später zieht der Bundesrat mit. Das ist ein das Problem auch von dieser bürgerlichen Zusammenarbeit im Bundesrat, dass eben, wenn es um die EU geht, dass dann auch die Ignazio Cassis und Bundesrätin Carla Sutter sehr häufig gemäss EU-Recht entscheidet und nicht eben gemäss was ist am besten für die Schweizerinnen und Schweizer.
Stichwort EU, oder? Ich meine, die Verhandlungen sind jetzt in der Endrunde, man hört da Mitte Dezember, gibt es dann da eine Zeremonie irgendwie in Brüssel und irgendwann kommt dann die Sache im Bundesrat, später ins Parlament. Wie siehst du nur schon rein, wie das terminlich wird gehen? Wird man das irgendwie reindrücken vor den Wahlen? Oder hast du das Gefühl, ich höre von vielen, jetzt in anderen Parteien, dass sie gar keine Lust haben, das 2026 oder 2027 zu machen?
Es gibt ganz unterschiedliche Zeitpläne. Also der Zeitplan, den ich am meisten höre, ist, wir möchten im November 2026 über das Rahmenabkommen abstimmen. Das würde aber bedeuten, dass sich der Herr Franzen muss mit der EU-Seite bis Ende Jahr einigen muss.
Und ja, dass man dann muss man Gas geben. Noch.
Muss man Gas geben und dass dann im nächsten April, habe ich gehört, sich geplant, eine Vernehmlassung eröffnen. Man muss sich vorstellen, es ist nicht nur ein Vertragspaket mit der EU in Vernehmlassung geht, sondern anscheinend eine über 1000-seitige Botschaft mit allen Schweizer Gesetze, die auch noch angepasst werden müssen. Im Inland zum Beispiel soll es ein sogenanntes Beihilfeüberwachungsgesetz geben. Oder die Schweiz muss eine neue Institution schaffen, wo die Subventionen der Kantone überprüft, wo die auch eingeklagt werden nach EU-Recht
notabene. Im Strom, im ÖV, bei den Banken und so weiter.
Ja. Ja, anscheinend eben nur, das ist eine interessante Frage, anscheinend nur im Strom, beim Landverkehr und beim Luftverkehr. Und jetzt gäbe es da ein Gutachten vom Bundesamt für Justiz, wo anscheinend Tage sagen, wenn man das einschränkt auf diese drei Bereiche, dann sieht das gar nicht verfassungskonform. Es bräuchte eigentlich eine eigene Verfassungsgrundlage. Das Gutachten ist bis jetzt nicht geleakt. Also vielleicht für dich als Journalist als Auftrag, vielleicht an das Gutachten können zu kommen. Also irgendwo scheint es auch im Bundesrat und in der Bundesverwaltung gewisse Differenzen zu geben.
Das ist ja noch verrückt, weil das gleiche Bundesamt gesagt hat, die Verträge sind alle harmlos, braucht keine Stände mehr.
Also wenn
genau. Irgendwo, es geht einfach, ich habe wirklich das Gefühl, die Befürworter von diesen Abkommen agieren sehr, auch durchaus ein bisschen chaotisch. Oder? Ich bin relativ locker unterwegs, weil, ich meine, was man jetzt alles hört, wenn ich wieder mal alles vor zwei, drei Wochen gelesen habe, ich meine, da gibt es von x Orten gibt's Widerstand. Es ist nicht mehr nur eine SVP gegen den Rest, oder?
Also ich höre da auch von ranghöheren Vertretern in den Wirtschaftsverbänden, die ich da nicht möchte, namentlich nennen, aber ich höre von denen unterdessen, so wichtig ist das Abkommen gar nicht. Und wenn das scheitert, dann passiert gar nicht viel. Wir sehen jetzt auch die Organisation um die Partners Group Gründer, Kompass Europa, ja. Die sind unglaublich erfolgreich unterwegs. Ich meine, die treten auf mit einer Eloquenz und mit einer mit einem Feuer an Daten. Das ist wirklich unglaublich, wie es da auch Wirtschaftsführer, die erfolgreich sind und können Aktienkurs.
Ja, und international unterwegs sind. International. Kein Abschotter oder irgendwie Isolationisten.
Genau.
Oder
so. Also nicht nur da die böse SVP, sondern wirklich Leute aus dem FDP mit in nahen Lager, sage ich jetzt einmal, die können sagen, also wir sind erfolgreich, auch in Ländern, wo wir kein Rahmenabkommen haben. Wir sehen eigentlich nicht, wieso dass man das Rahmenabkommen unterzeichnen sollte, wo ja eigentlich nur Nachteile für die Schweiz zu beinhalten. Nicht mal die Rechtssicherheit, die Befürworter immer betonen, nicht mal die ist gegeben, weil in Zukunft wird ja die EU und der EuGH, der Gerichtshof der EU, entscheiden, was für Rechte in der Schweiz soll gelten. Also nicht mal die Rechtssicherheit kommen wir rüber.
Ihr könnt eigentlich ein bisschen zurücklehnen und schauen, wie sich da...
Nein, das möchten wir nicht. Also zurücklehnen wäre sicher das Falsche. Im Gegenteil, wir wappnen uns, wir sind am Vorbereiten, wir sind das Argumentarium am Fertigschreiben, die mögliche Angriffspunkte ausmachen von dem Abkommen. Wir müssen gerüstet sein, weil ich glaube, das Abkommen wird im Bundesrat kommen Ende Jahr. Der Bundesrat wird das durchwinken, dann noch der
Vernehmlassung. Weil er keine Lust mehr hat, ja.
Weil er es will vom Tisch haben, weil er sagt, ich soll das Volk entscheiden. Und ich behaupte auch hier im Bundeshaus, die anderen Parteien werden mehrheitlich dem Abkommen zustimmen. Das heisst, es wird durchs Parlament gehen und muss dann an der Urne hoffentlich mit Volks- und Ständemehr bekämpft werden.
Aber eigentlich, es gibt viel, was jetzt im Moment in diese Richtung läuft. Das Einzige, was ich immer wieder höre, ist, ja, ihr habt ja keine Alternative, wenn es dann ein Nein gibt. Wie soll es denn weitergehen? Was sagst du auf so eine Frage?
Das ist die ewige Drohkulisse, wo immer und immer wieder der Teufel an die Wand gemalt wird, wo man sagt, wenn wir jetzt das Abkommen nicht haben, dann sind wir isoliert, sind wir abgeschottet und die ganzen bilateralen Verträge die erodieren. Ich meine, das Märchen hören wir jetzt seit 20 Jahren. Die Schweiz ist erfolgreicher denn je, wenn man sieht, wie es in Deutschland, in Frankreich und anderen EU-Staaten wirklich Bach abgeht, wie die ihre Vorstädte nicht mehr unter Kontrolle haben, wie es Gebiete gibt, wo die Polizei sich gar nicht mehr reinwagt. Die Deindustrialisierung, die man in Deutschland sieht, wie es mit der Autoindustrie Bach abgeht, ich glaube, viele Schweizer haben begriffen in der Zwischenzeit, die Zukunft liegt vielleicht nicht unbedingt in der Europäischen Union, wie es hier in der Bundesverwaltung leider noch ganz viel sehen, sondern wir müssen vielleicht offener werden gegenüber den USA, gegenüber asiatischen Ländern, die im Kommen sind. Aber die einseitige Ausrichtung allein auf die Europäische Union, das ist sicher falsch. Und darum gratuliere ich auch dem Bundesrat Guy Parmelin. Er ist sehr erfolgreich unterwegs mit dem Abschliessen von Freihandelsabkommen. Er hat gerade vor kurzem eins mit Indien abgeschlossen. Genau. Ein riesiger Erfolg. Die EU hat schon lange eins mit Indien abschliessen. Immerhin das grösste Land der Welt. 1,4 Milliarden Bewohner. Die Schweiz hat es geschafft, die EU hat es nicht geschafft. Das sind wirklich gute Vorzeichen.
Das ist ja ein bisschen, in der Romandie hat man mal, als Leutant hat mal gesagt, aber er tut mit seiner Politik letztlich die EU-Politik vom Bundesrat unterlaufen, die auf die EU ausgerichtet ist und so, er sei da.
Ja, ich habe das nicht gelesen, aber es ist ganz eine gute Bemerkung, oder? Er tut eigentlich das machen, was die Schweiz immer erfolgreich gemacht hat, er diversifiziert, also er tut sich nicht einseitig eins regulatorisches Werk anbinden, an die EU-Regulatorien, sondern versucht aber mit der ganzen Welt Beziehungen zu pflegen, wie das die Schweiz immer schon sehr erfolgreich gemacht hat in der Vergangenheit.
Müssen wir nicht der EU einfach mal reine Wein schenken und sagen, schaut, wir wollen mit euch wirtschaftlich kooperieren, aber was wir halt nicht wollen und auch aufgrund von unserem System nicht können, ist eine politisch-rechtliche, sagen wir mal, Anbindung, vielleicht sogar Unterstellung und so. Bei uns trennt man halt Wirtschaft und Politik, bei ihnen ist das halt immer zusammen verwurstet, oder?
Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn man das machen würde. Es ist schon lange unsere Forderung, dass man endlich Klartext redet. Leider hat das Guy Parmelin, der die Verhandlungen abgebrochen hat, über das erste Rahmenabkommen
im Mai 2021
nicht dürfen machen. Eigentlich wäre nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Ja. Aber er ist natürlich auch an die Meinung vom Bundesrat gebunden und hat das müssen vertreten, was der Bundesrat entschieden hat. Aber dann wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. So ein Abkommen mit automatischer Rechtsübernahme und EuGH-Unterstellung können wir nie unterzeichnen. Wir wollen frei bleiben, wir wollen weiterhin auch in Zukunft frei entscheiden. Ich glaube, es passiert jetzt. Also wenn das Abkommen sollte abgeschlossen werden im Bundesrat, im Parlament sollte durchgewunken werden, ich glaube, dann ist dem Stimmvolk genau die Botschaft auf Brüssel zu schicken. So ein Abkommen können wir nicht unterzeichnen. Und dann hoffe ich auch, dass dann der Bundesrat, der dann im Amt ist, in 4 Jahren etwa, dass der wird Klartext reden und das Resultat wird richtig interpretieren.
Und dann gibt es eine Eiszeit mit der EU, oder? Wir werden wieder bestraft bei Horizon 2020, oder? Ja, was passiert denn?
Also ich meine, die EU ist jetzt schon dran, oder? Mit allen Ländern. Sie möchte sie möglichst eng an sich anbinden. Sie hat mit den Mikrostaaten Andorra und San Marino jetzt gerade ein Abkommen abgeschlossen, wo sie noch enger an sich binden. Monaco ist ausgestiegen, hat gesagt, nein.
Während der Verhandlungen.
Während der Verhandlungen, so ein Abkommen können wir nie unterzeichnen. Und ich glaube auch in der Schweiz, oder, wir sind einiges grösser als Monaco, wir sind kein Kleinstaat, wir sind ein mittelgroßer Staat. Ich glaube, die 20 grösste Volkswirtschaft weltweit immerhin. Ich glaube, die Schweiz muss in Zukunft einfach Kraft haben und den Mut haben zu sagen, nein, wir sind ein souveräner Staat. Wir sind zwar geografisch mitten in Europa, aber das heisst nicht, dass wir die schlechten Regulierungen der EU auch übernehmen wollen. Und da müssen wir die EU einfach stehen bieten.
Jetzt sagen die Präsidenten von FDP und Mitte, ja gut, dann müssen wir halt eine Schutzklausel in der Schweiz machen, oder? Wenn wir keine überkommen, keine richtige von der EU. Was sagst du zu dieser Lösung? Das wäre doch etwas.
Ja, auf den ersten Blick klingt es gut. Das Problem ist hier aber unser Bundesgericht. Unser Bundesgericht hat leider mit einem 3-2 Urteil einmal festgehalten, dass das Personenfreizügigkeitsabkommen vorgeht, schweizerische Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen. Zum Glück ist das Urteil nur in einer Kammer gefällt worden. Also das Bundesgericht hat mehrere Kammern und nur eine einzelne Kammer.
Jawohl, nicht im
Plenum.
Genau.
Das heisst, das Urteil könnte theoretisch später mal noch revidiert werden, wenn es ein Urteil im Plenum gäbe, zu einem ähnlich gelagerten Fall. Aber es zeigt schon ein bisschen, wie unsere Richter in Lausanne denken, dass sie eben sagen, eigentlich geht das EU-Recht Schweizer Volksentscheid vor, also eine ganz gefährliche Entwicklung. wo man müsste Acht geben. Und darum würde so eine Schutzklausel, auch wenn sie dann eingeführt werden, auf Gesetzesebene zum Beispiel, würde die wahrscheinlich vom Bundesgericht gar nicht honoriert werden.
Das ist ja lustig, das ist mir aufgefallen, als ich das, über das geredet habe mit dem Geri Pfister von der Mitte, dass er ja wie, er argumentiert jetzt, wir müssen das machen und das müsste dann vorgehen. Dabei hat er damals, 2018, die Selbstbestimmungsinitiative von der SVP, die genau das wollte, hat er bekämpft, oder? Und jetzt wäre er eigentlich froh, das wäre so durchgekommen, oder? Weil dann könnte er jetzt argumentieren, jawohl, wir machen eine Schutzklausel, die geht dem vor und alles ist gut.
Ja, ich glaube, die Schutzklausel, das ist sowieso ein Nebelpetarde, ein Ablenkungsmanöver. Ich meine, wenn uns die EU am Schluss sollte eine Schutzklausel zugestehen, wird das mehr eine kosmetische Schutzklausel sein, wo der Begriff eben Schutz von der Massenzuwanderung nie wird verdienen. Wahrscheinlich wird sie beidseitig angerufen werden. Eine solche Schutzklausel haben wir heute schon im bestehenden bilateralen Abkommen mit Personenfreizügigkeit unter Punkt 14, Punkt 2. Dort gibt es die eigentlich schon. Aber es ist klar, die EU-Seite wird nie das Einverständnis geben, um die Klausel anzurufen. Und darum ist sie bis jetzt gar nicht angerufen worden. Ich glaube, es wird am Schluss eine solche Schutzklausel geben. Und eben, wie gesagt, eine einseitige Schutzklausel, die wäre dann nicht Teil des Abkommens, weil sie eben einseitig ist, sondern irgendwo, sei es in einem Schweizer Gesetz oder vielleicht in der Bundesverfassung drin, aber mit dem Risiko, dass natürlich das Bundesgericht nicht wird honorieren.
Gut, und wir haben ja eigentlich schon so etwas, oder?
Genau, also das hat der Tommy Matter in der letzten Arena-Sendung sehr gut gesagt, wir haben ja schon die Schutzklausel. Wir haben Artikel 121a von der Bundesverfassung, wo klar sagt, Zuwanderung ist mit der Höchstzahl und Kontingent steuern. Also man fabuliert da irgendwo an etwas herum, wo man hofft, dass man vielleicht mit dem dann gleich noch knappe Mehrheit könnte haben. Aber ich glaube, das Rahmenabkommen, das ist wirklich verloren. Und all die teuer und gut zahlten Staatsangestellten, die da Tage und Nächte lang in Brüssel am Verhandeln sind, die kommen dann gescheiter in die Schweiz zurück und würden da etwas Sinnvolles machen, statt sich weiter an dem Dossier abzumühen.
Ich glaube, die EU tut natürlich, also sie rechnet auch mit der Schwäche von uns, oder? Also ich meine, das höre ich auch von Leuten, die in Brüssel sind, ein bisschen näher. Mit jemandem geredet aus der EU-Kommission, die sagen, ja, die Schweizer werden am Schluss da schon zustimmen.
Ja, natürlich, weil sie natürlich von den Verhandlungsführern auch genau die Signale bekommen, dass am Schluss die Schweiz schon wieder zustimmen. Das ist ein kleines Problem. Im ganzen EDA gibt es sehr wenig Leute, die gleich denken wie unsere Seite, wie die EU-kritische, der kritische Teil der Bevölkerung sind vor allem natürlich EU-Gläubige in diesem Departement drinnen. Und wenn man die zum Verhandeln schickt, dann ist klar, da kommt nicht gut raus. Und man gibt natürlich dann auch der EU-Seite das Verständnis, keine Angst, am Schluss wird die Schweiz schon einbrechen.
Das hat man auch schon 2013, 2014, 2015, man hat es immer in Brüssel so signalisiert. Was ist denn, wenn das irgendwo durch dann auf die Wahlen, das ist ja die grosse Angst vor euren politischen Gegnern, oder dass dann auf die Wahlen hin, dass es ein riesiges Thema wird, und ja, das kann euch eigentlich nur mehr recht sein.
Ich bin da relativ entspannt, also das Dossier kommt zur Abstimmung, wenn es soweit ist. Ich glaube, unsere Argumente sind sehr überzeugend. Wir haben auch sehr viel Zuspruch, jetzt auch wieder so eine Stimmung an der Zugemesse, wenn die Leute durchlaufen aus allen Schichten, von allen Altersklassen. Da sagt eigentlich niemand, das Rahmenabkommen ist ganz wichtig. Das sind vielleicht ganz wenige, die das wirklich glauben. Also ich glaube, ob das vor der Wahl oder nach der Wahl zur Abstimmung kommt, dem können wir ganz entspannt entgegenschauen. Wir werden mit Sicherheit bei dieser Abstimmung erfolgreich sein.
Und auch noch wegen der Terminierung. Ich meine, eure Initiativen, die ihr habt, die ihr entweder schon eingereicht oder noch bringt, spielt das eine Rolle, ob man das vorher dran nimmt oder nachher? Zum Beispiel Nachhaltigkeitsinitiative?
Ja, da gibt es ganz viele Überlegungen. Man hört beides. Gewisse wollen unbedingt die Nachhaltigkeitsinitiative, keine 10 Millionen Schweiz, vorziehen. Weil sie denken, die wird dann sicher abgelehnt und dann ist es einfacher,
ist sie
vom Tisch und dann können wir einfach ein Rahmenabkommen gewinnen. Andere wollen es gerade umgekehrt sagen, zuerst wenn wir über das Rahmenabkommen abstimmen, dann haben wir das einmal in trockenen Tüchern. Und wenn dann nachher die 10 Millionen Schweizer Initiative kommt, dann können wir die ja immer wieder nicht umsetzen, falls sie trotzdem angenommen werden sollte. Also man hört da wirklich beide Szenarien. Ich glaube, auch da sind wir entspannt. Wir haben für beide Abstimmungen gute Argumente. Es kann nicht mehr so weitergehen mit dieser Massenzuwanderung. Und wir wollen uns nicht noch enger an die EU anbinden. Also egal in welcher Reihenfolge das kommt, wir sind gut gewappnet.
Thomas Aeschi, danke vielmals für das Gespräch, für den Tour d'Horizon durch die aktuellen Schweizer Themen und weiterhin eine gute Zeit.
Danke
euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben oder schreibt mir auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und schaltet wieder ein, wenn der nächste Gast bei mir an dem Tisch sitzt. Danke und eine gute Zeit.